Wir lesen weiter in dem Buch Reise in die Unsterblichkeit von Robert James Lees. Heute Folge 12. Mit dem Ausklingen des ersten Chores verlangsamten sich die magnetischen Kreise, trafen und umschlossen einander, um sich schließlich wie ein Baldachin über die Arena zu legen. Nun setzten die Jünglinge und Mädchen mit einem Zweiklang von blauen und goldgelben Stimmen ein, der langsam zum Crescendo anschwoll. Schließlich fielen auch die Frauen ein, Schwingungen aus zartestem Rosa, die sich mit anderen zu einem herrlichen Dreiklang vereinten, wie der Tau, der auf die Berge Zions herniedersank. Mit den reinen Stimmen der Kinder erreichte der tausendstimmige Chor schließlich seinen vollen Umfang. Und dieser war von so majestätischer, durchdringender Kraft, dass er alle Himmel zu füllen schien. Dann strömten alle Harmonien oben, unten und rundherum mit allen Akkorden und Stimmen über die Natur gebietet, zu der allumfassenden Bekräftigung zusammen, so gebot der Herr seinen Segen, beständiges Leben immer da. Mehr und mehr farbige Kreise bildeten sich zu einem Baldachin über unseren Häuptern und jeder Klang, jedes Echo erzeugte neue Farbensymphonien. Als endlich der Schlussakkord ertönte, hatte sich über uns eine Wolke aus feinsten Farbströmen aller Schattierungen gesammelt, die alsbald als sichtbares Zeichen unseres Dankes an Gott himmelwärts emporstieg. Doch noch bevor sie unseren Augen entschwunden war, setzte ein neuer Klang von noch süßeren Stimmen ein. Ergriffen wurde ich gewahr, dass die Kristalltropfen auf unseren Häuptern die Antwort Gottes gaben und das Amen hinter die Huldigung seiner Kinder setzte. Bis zu diesem Augenblick hatte Kuschner als Lenker in der Mitte der Arena gestanden, umgeben von einer Anzahl junger Männer und Frauen, die sich im Rhythmus der Musik bewegten. Auf meine Frage wurde mir gesagt, dass der Choral nur als Einleitung zu der eigentlichen Zeremonie diene. Durch ihn werde ein magnetischer Zustand erzeugt, der für die Behandlung der Patienten günstig sei. Bei genauerem Hinsehen war dann auch deutlich zu erkennen, dass sich nicht alle magnetischen Ströme mit der Wolke verflüchtigt hatten. Vielmehr waren einige in Form eines zarten, äthergleichen Schleiers zurückgeblieben, der die Arena ausfüllte. Trotz seiner Zartheit besaß dieses Etwas jedoch mehr Substanz als eine Wolke, und die Helfer auf dem Rasen bewegten sich in ihm wie Badende in flachem, wenngleich luftleichtem Wasser. Der Anblick schien mir wie die Luftspiegelung eines Sees, die für eine gewisse Zeit zum Verweilen gebracht worden war, auf das einige Kinder der Schöpfung die letzten Spuren des Erdenlebens in ihr fortwischen. Jetzt aber wurde meine Aufmerksamkeit auf einen Mann gelenkt, der das große Rund durch den gleichen Korridor betreten hatte, durch den auch ich gekommen war. Seine große, aufrechte Gestalt war von einem strahlend hellgrauen Gewand umschlossen, über dem er einen weiten Mantel trug. Haltung und Aussehen erinnerten an einen Araberscheich, doch sprach aus seinen milden Gesichtszügen keine Spur von unnahbarer Amtswürde. Um Kopf, Hüfte, Hand und Fußgelenke trug er Streifen aus einem mir unbekannten Metall. Sie waren mit Edelsteinen besetzt, von denen Lichtstrahlen ausgingen, die sich an Haupt, Rumpf und Gliedern zu 6 Strahlenkronen vereinigten und ihrem Träger eine besondere Kraft zu verleihen schienen. Der Fremde war, begrüßt von einem Lichtstrahl des Willkommens, jetzt in die Mitte der Arena getreten und beugte sein Haupt zur Begrüßung Kushnas, während dessen Helfer sich auf dem gleichen Wege zurückzogen. »Wer ist das?« fragte ich meinen Nachbarn. »Siamedes, ein Meister des Magnetismus. Er wird den Choral leiten.« »Vermutlich ein Orientale.« »Richtig, er ist Assyrer.« Es blieb uns keine Zeit mehr zum Sprechen. Der Assyrer hob seine Hand, die im Augenblick von einer seegrünen, transparenten Wolke umgeben war. Dann beschrieb er mit majestätischer Gebärde einen Kreis und schleuderte so den Farbkranz in die Luft. Nach kurzer Pause ein zweiter, dritter und vierter Schwung, deren jeder einen neuen Farbstreifen hervorbrachte. Es war, als ob ein großer Dirigent den Taktstock gehoben hätte. Wenige Sekunden später setzte das Orchester der tausend und aber tausend Stimmen ein, formte sich zu einer machtvollen Hymne, die wiederum Wellen magnetischer Farben entstehen ließ. Es waren sanfte Wellen und Linien, keine Kreise wie zuvor. Und jede Stimme erzeugte ihre eigene Farbe. Rosa und blau, braun und tiefrot, grün und gold, weiß und violett umschlangen und durchflossen sich, verwebten sich zu neuen Farben und fügten zu der Musik einen besonderen Wohlgeruch, bis die Luft erfüllt war von duftenden Schwingungen, die sich bei jedem Akkord zu neuer Form und Gestalt veränderten. Als das Amphitheater schließlich wie ein wogendes Meer angefüllt war mit Farbe, Wohlklang und Duft, hob der Assyrer von neuem seine Hand, diesmal, um in die Farbschleier um uns herum Lichttropfen zu werfen, die wie Juwelen in der Sonne funkelten und sich zu Myriaden nach allen Richtungen ausbreiteten. Endlich ging vom Kopf des Adepten ein Lichtsignal aus. Die Musik ebbte langsam ab, aber Düfte, Licht und Farben blieben zurück. Inzwischen hatten die Helfer die Patienten hereingetragen und sie unter der Aufsicht Kushnas mit größter Behutsamkeit auf die Moosalgen gebettet. Ganz so, als hätten sie körperliche Gebrechen und nicht seelische. Aufmerksam verfolgte der Assyrer den Zustand der Patienten, beobachtete, wie jeder von ihnen neue Kräfte gewann, wie das Bad in den liebkosenden Wellen magnetischer Lebenskraft die erwünschte Heilung brachte. Die tausendköpfige Sängerschar verharrte in völliger Ruhe und Ausgeglichenheit. Mit dem Ergebnis zufrieden, schlug sich der Assyrer schließlich seinen Mantel wieder um die Schultern, hob die Arme und schwang sie mit königlicher Geste hin und zurück. Die Wirkung war frappierend. Ein mystisches Gesetz, durch ihn ausgelöst, schied die Farbströme voneinander und formte einzelne Gebilde. Aus ihnen, die wie Früchte und Blumen oder reich geschmücktes, edelsteinbesetztes Brokat anmuteten. Andere wieder bildeten herrliche Sinnzeichen und Banner, die die ganze Arena ausfüllten, während sich das Weiß der Kinderstimmen zu Dekorationen aus strahlend weißem Spitzengewirk formte. In wenigen Sekunden war der Schauplatz umgewandelt in ein Stadion, wie es für eine Dankesfeier oder den Empfang des heimgekehrten Königs geschmückt sein mag. Wem konnte diese grandiose Demonstration dienen als der Ehre Gottes. Siamedes hatte die Hände zum Himmel emporgehoben und seine Gedanken auf ihn gerichtet, der alles sichtbar, unsichtbar lenkt und in dessen geheiligte Nähe nur unbefleckte Reinheit gelangen kann. Wir knieten nieder, und obwohl ich keine Worte hören konnte, vernahm ich die Worte seines Gebetes. Dein, o Herr, ist die Größe, die Macht und die Herrlichkeit, der Sieg und das Königreich. Dein ist alles im Himmel und auf Erden. In deiner Hand liegt es, den Deinen Stärke und Größe zu geben. So danken wir dir und preisen deinen herrlichen Namen. In diesem Gebet war keine Selbstanklage. Vertrauen und absoluter Glaube machten das unnötig. Und Gott fordert nichts Unnötiges. In reiner Demut legte der Assyrer das Wohl derer, denen zu helfen er auserwählt war, in die Hände dessen, von dem alle Hilfe kommt. Ein Mantel absoluter Stille fiel über die Versammlung, als Gottes Antwort kam. Eine goldene Strahlenwolke senkte sich hernieder und umgab den Assyrer als sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes. Das Werk konnte beginnen. Siamedes trat auf das erste Krankenlager zu. Auf dem Moosbett lag eine junge Frau, deren Körper fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt war. Fast jeder Körperteil trug irgendeine Prothese, doch nicht etwa um ihr zu helfen, sondern vielmehr um sie zu peinigen und ihre Glieder in verkrümmte und unnatürliche Formen zu zwingen. Ihre Augen waren verdreht, um das Sehvermögen zu beschränken, die Beine waren verkrümmt und verunstaltet. Wir müssen an dieser Stelle wohl für einen Augenblick innehalten. Zunächst sei noch einmal nachdrücklich betont, dass die so sichtbaren Verstümmelungen spiritueller Natur waren. Wiewohl mich der Anblick damals überraschte und bestürzte, so fand ich es später durch noch gründlicheren Augenschein bestätigt, dass dogmatische und andere Fesseln, die auf Erden einer nach Wahrheit dürstenden Seele auferlegt werden, Fehlwuchs und Verkrümmungen hervorrufen, die für den Seelenkörper so wirklich sind wie chirurgische Veränderungen am physischen Leib. Wie für alle anderen hat Gott auch für diese bedauernswerten Seelen Vorkehrungen getroffen, um sie unmittelbar nach ihrem Eintritt in dieses Leben von ihren Fesseln zu befreien. Und der Choral, den ich miterleben durfte, diente vor allem diesem Zweck. Ich möchte nicht die Vermutung aufkommen lassen, dass ich bei seiner Schilderung einer dichterischen Fantasie habe die Zügel schießen lassen. Die Wahrheit ist oft weit seltsamer als alles, was sich der Mensch ausdenken kann. So habe ich in diesem Bericht nichts anderes geschildert als die reinen Tatsachen, wie ich sie vorfand und wie meine Leser sie eines Tages selbst vorfinden werden.